Das war mein erster Tag in Madrid. Ich werde ihn so bald nicht vergessen. Zuerst die Puerta del Sol, dann das Museum, hierauf der Prado, dann das Stiergefecht und zuletzt die Oper. Wirklich, man kann an einem kurzen Wintertage nicht mehr erleben. Aber so drängt sich alles zusammen in diesen Städten moderner Zivilisation. Das Große und das Niedrige, das Schöne und das Scheußliche. Man hört, man sieht, man genießt und vergangen ist es wie ein Traum. Die nächsten Tage verflossen weit ruhiger, da sie dem prosaischen Geschäfte angehörten. Doch war es mir interessant, bei der Gelegenheit den Herrn Daniel Weisweiler kennenzulernen, den hiesigen Repräsentanten des Hauses Rothschild, der alle Anleihen mit dem verschuldeten spanischen Gouvernement geleitet hat und einer der feinsten Finanziers der Handelswelt ist. Diese Leute sind die Herren der Erde. Minister und Kammern sind ihre gehorsamen Diener und in ihren Comptoiren spielt sich die Weltgeschichte. Außerdem sah ich noch den Palast der Königin, und zwar morgens um 8 Uhr, ja, drang sogar bis vor die Tür ihres Schlafgemaches, trotz aller Hellebarderie. Niemanden ist sonst dieser Zutritt gestattet. Du wirst lachen, wenn ich dir sage, wie ich dazu kam. Meine Hamburger Freunde haben hier nämlich einen Kunden für Stickwolle. Dieser gute Bürger wird neulich in den Palast gerufen. Die Königin hatte den Einfall bekommen, einen Sessel zu sticken und kauft dem Manne auf einen Schlag für 500 Taler Garn ab. Genug, um 100 Sessel zu sticken. Leider fehlte aber darunter eine Schattierung, und da der Mann gerade in den Palast ging, um bei der angefangenen Arbeit zu vergleichen, welche Farbe sonst am nächsten komme, so ging ich mit ihm und sah bei der Gelegenheit nicht nur das Arbeitszimmer, die Schreibstube und die Toilette der jungen Isabel, kurz ihren ganzen Haus- und Familienhalt, sondern, worum es mir eigentlich zu tun war, auch den Thronsaal, der die wertvollsten römischen Antiken enthält und sonst für jedermann geschlossen ist. Du weißt, dass Isabel vor kurzem einen Knaben gebar, den Prinzen von Asturien, der gleich nach der Geburt starb und über dessen Geburt und Tod die wunderlichsten Gerüchte gehen. Dieser arme Junge sollte die spanische Krone erben. Sein Bild, oder vielmehr das Bild der kleinen Leiche, fand ich im Wohnzimmer der Königin auf einem Stuhle stehen, gerade dem Sitze gegenüber, den Isabel gewöhnlich beim Lesen oder Arbeiten einnimmt. Ich interessiere mich nicht für königliche Personen. Als ich aber an das mysteriöse Ende des kleinen Prinzen dachte, konnte ich der armen Mutter mein Mitleid nicht versagen. Wie der Wurm in der Granate saß hier wieder der tiefste Jammer inmitten der unerhörtesten Pracht. Eine 20-jährige Mutter, ein erdrosseltes Kind und eine morsche Krone. Ein Feiertag, der mitten in die Arbeitswoche fiel und meinem Geschäft ein Ende machte, erlaubte mir noch einen Aufenthalt in Madrid durch einen Besuch des Escorial die Krone aufzusetzen. Ich fuhr daher morgens um 7 Uhr von Madrid ab und war nachmittags am Fuße der Sierra de Guadarrama, die jetzt voller Schnee liegt und prächtig in der Sonne blitzt und funkelt. Der Weg geht durch die felsige Einöde, die Madrid umgibt, langsam die aufsteigende Ebene hinan, eine Straße, die ich unserem Karl zu durchreisen wünschte, da ich so sonderbare Steine darauf erblickte, wie ich sie noch in keiner Sammlung gesehen habe. Der Escorial selbst liegt am Fuße der Sierra, wo die Vegetation aufhört und der Schnee beginnt. Ferner liegt er unter demselben Breitengrade wie Neapel, aber so hoch über der Meeresfläche wie die höchste Spitze des Vesuv. Du kannst dir daher denken, wie kalt es war, und da der Wind außerdem wilder wie gewöhnlich blies, so war die Reise und der kurze Aufenthalt kaum zu ertragen, namentlich, wenn man eben aus Andalusien kommt. Mit Recht wirst du fragen, wie man dazu kam, in einer solchen Gegend und in einer solchen Höhe ein Gebäude zu errichten, an dem alle Schätze der eben entdeckten neuen Welt verschwendet wurden. Die Sache verhält sich folgendermaßen. Philipp II., König von Spanien, gelobte in der Schlacht von Saint-Quentin gegen die Franzosen am 10. August 1557, dem Jahrestage des heiligen Laurentius, der als Märtyrer im Jahre 261 auf einem Rost gebraten starb, diesem Heiligen ein Kloster zu widmen, falls er siege. Da nun der Sieg wirklich zugunsten Philipps ausfiel, wahrscheinlich weniger durch die Hilfe des heiligen Laurentius als durch den Beistand deutscher und englischer Hilfstruppen, so hielt der König sein Wort und baute am Fuße der Sierra de Guadarrama den Escorial, ein arabisches Wort, das übersetzt Felsensitz heißt, welches zugleich als Grabdenkmal seines Vaters Karl des V. dienen sollte. Diesen doppelten Zweck, ein Kloster des St. Laurentius und ein Grab Karls des V. verfolgend, ließ Philipp den Escorial in Gestalt eines Rostes bauen, von allen Seiten Kloster, im Souterrain das Grabgewölbe, in der Mitte die Kirche und schließlich ein kleines, schmales Gebäude, das den Stil des Rostes vorstellen sollte, als Palast für Philipp II. Selbst. Dies, die kurze Entstehungsgeschichte des Escorial, die man nur begreifen kann, wenn man sich in der Denkungsweise jener Zeit zurückversetzt. Denn nach heutigen Begriffen steht einem der Verstand still bei solchem Wahnsinn. Der Escorial ist nun erbaut aus grauem Granit und besitzt in beschriebener Rostform die Länge von Norden nach Süden von 744 Fuß und eine Breite von Osten nach Westen von 580 Fuß. Die Fronte dem düstern Felsen des Gebirges zugekehrt. Es ist gebaut in dorischer Ordnung und eingeteilt in Höfe, so dass die Gebäude die Zinken des Rostes bilden und die Höfe die Zwischenräume zwischen den Zinken. Es enthält ferner 63 Fontänen, 12 separierte Klöster, 80 Treppen, 16 Höfe, eine unterirdische Galerie von 180 Fuß Länge und gemalte Freskos von 3000 Fuß zusammen. Man behauptet, dass die Zahl aller Fenster 11.100 sei. Aus der Vogelperspektive sieht man die Rostform ganz deutlich. Der Baumeister, der auf Befehl Philipps das Monstrum baute, hieß Juan de Herrera, einer der größten Meister seiner Zeit. Philipp überwachte den Bau in Person auf einem kleinen Stuhl in der Kirche im Zentrum des Gebäudes sitzend. Kopfschüttelnd stehen wir profanen Kinder der Neuzeit vor diesem grauen, unheimlichen Hause, welches bei seinen herrlichen Baumaterialien noch so neu aussieht, als wäre es erst gestern gebaut. Man weiß nicht, ob man eine Kirche, einen Palast, eine Kaserne oder was man vor sich sieht. Aber wie ist man erstaunt, wenn man in das Innere tretend sieht, dass das ganze Haus nur Schale ist, kahl und leer und keine menschliche Seele beherbergend. Von späteren Königen allmählich verlassen und aufgegeben, wurde der Escorial nämlich von den Franzosen total verwüstet, um die Schlacht bei Saint-Quentin zu rächen. Im Anfang dieses Jahrhunderts alles Holz in Stücke schlugen und alles Gold mit sich forttrugen. Auch die zahllosen Bilder aller Meister, mit denen die Wände geschmückt waren, stahlen sie, um sie beim Pariser Frieden freilich wieder zu erstatten. Als man aber später fürchtete, dass sie von den Karlisten zum zweiten Male weggenommen werden würden, ließ man sie in das Museum von Madrid bringen. Und der Escorial ist daher jetzt vollends eine Einöde. Alles Schöne ist verschwunden. Nur die granitenen Wände und die herrlichen Korridore sind geblieben, die halb verwischten Freskos nicht gerechnet. Die Kirche allein sieht noch so aus wie sonst, denn absichtlich wurde sie ohne allen Prunk aufgeführt, grau, von oben bis unten, auf vier Pfeilern ruhend, mit der kolossalen Wölbung, einem bisher unerreichtes Meisterstück der Baukunst. In ihr wird auch noch täglich Messe gelesen, die Orgel dröhnt und der Granit hallt wieder, als stürzten Berge und Felsen zusammen. Und nun denke dir, dass mich durch dieses Labyrinth ein Blinder, ein Stockblinder führte. Seit nämlich die Mönche verjagt wurden, ließ man die Führung der Fremden einem 60-jährigen blinden Mann namens Corneo, der Zeit seines Lebens in dem ganzen Gebäude herumtappte. Beim Eintreten lässt er sich vom Portier die Schlüssel geben und öffnet alles, sagt, hier ist der Saal, hier ist diese Zelle, hier hing oder hängt dieses Bild und durch dieses Fenster haben sie diese Aussicht und so weiter. Jeden Winkel kennt der Mann. So zeigte er mir auch das unversehrt gebliebene Marmorgewölbe der Könige, deren Porphyrsärge ohne allen Schmuck in düstern Reihen übereinander geschichtet sind, ferner das Grabgewölbe der Aufbauten und Infantinnen, die Bibliothek mit den Porträts von Karl V. und Philipp II., von Tizian und endlich das kleine Zimmer, in dem Philipp die letzten 3 Jahre lebte und starb, die Augen durch eine Öffnung der Kirchenwand nach dem Hochaltar gerichtet. Von der Gicht geplagt saß hier der schreckliche Mann, in dessen Reich die Sonne nicht unterging. Man muß sich auf denselben Stuhl setzen und das Bein auf einen anderen Stuhl legen, auf dem man noch die Spuren der Stiefelhacke des armen Sünders sieht. 3 Jahre hat Philipp auf diesem Stuhl gesessen, bis ihn zuletzt, wie einige Geschichtsschreiber behaupten, die Läuse auffraßen. Das große Reich seines Vaters Karls V. hinterließ er, mit den Niederlanden zertreten, die Flotte vernichtet, das Land verarmt. Aber was wollen die Spanier? Er hinterließ ihnen ja den Escorial. Mein Besuch des Escorial endete mit einem komischen Abenteuer, welches leicht hätte tragisch werden können. Als ich nämlich auf das Dach der Kirche stieg, der einzige Ort, nach dem mir der blinde Corneo nicht folgen wollte, hob mich der fürchterliche Wind, der von der Sierra sauste, im eigentlichsten Sinne des Wortes empor und würde mich leicht in die nächste Dachrinne oder gar einen der 16 Höfe geschleudert haben, wenn ich nicht schnell einen Pfeiler gefasst und so das Vorhaben meines windigen Feindes vereitelt hätte. Man sagt gewöhnlich, dass der Teufel um alte Kirchen blase. Wenn dies wahr ist, so bin ich gewiss, dass er mich in jenem Augenblicke angeblasen hat. Übrigens scheint mich dann der Teufel für einen sehr frommen Mann gehalten zu haben, wahrscheinlich für einen der früheren Mönche, deren mehrere bei ihren langen Kleidern gefasst wirklich hinabgestürzt sein sollen. Später ist mir eingefallen, dass ich im Moment des Emporfliegens ganz entsetzlich protestantisch geflucht habe. Gewiss ist nur das gewesen. Ein gutes Wirtshaus, in dessen Kamin Weinreben und Olivenklötze zu hellem Feuer aufloderten und ich, indem mir ein herrliches Glas Grog braute, tröstete mich wegen aller Freuden und Leiden, und am nächsten Morgen fuhr ich nach Madrid zurück.